ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Triumphe, Tränen, teure Tickets. Olympia auf der Zielgeraden.
Ja, das Ende der Olympischen Spiele 2024 in Paris, das naht mit großen Schritten. Bislang sind ja viele Rekorde gepurzelt, nicht nur der im Stabhochsprung. Frankreich, der Gastgeber, hat zum Beispiel einen Medaillenrekord geschafft und die Welt auch rekordverdächtig, liebevoll und offen empfangen, sagen zumindest viele, die das alles selbst erlebt haben. Und nun also ist es bald vorbei. Schlusspunkt wird eine große Abschlussveranstaltung sein. Diesmal ist die Bühne nicht 6 Kilometer lang an der Seine, wie bei der Eröffnungsfeier, sondern das Stade de France, in dem Frankreich einst Fußball-Weltmeister wurde. Doch bei Olympia lief dort die Leichtathletik. Geprobt wurde deshalb an einem geheimen Ort, etwa eine Stunde südwestlich von Paris. Allerdings durfte unsere Korrespondentin in Frankreich, Stefanie Markert, an einem Abend dann doch mit dabei sein.
Über 100 Künstler klettern auf eine Bühne. Sie liegt auf rund 2 Meter hohen Gerüsten. Fast alle performen in schwarzen Trainingssachen. Und 1 und 2 synchronisieren sie ihre Schritte, stemmen nach und nach 5 Riesenlaufräder empor, die olympischen Ringe. In den Laufrädern Akrobatik pur. Eine Drohne surrt und filmt. Nicht weit rauscht Autoverkehr, nebenan steht ein Schloss. Geisterprobe, kein Licht, keine Kostüme, obwohl der König bunter Upcycling-Mode Kevin Germanier sie längst fertig hat. Die Musik, wenn, nur leise. Die Künstler haben einen Stöpsel im Ohr. Alles top secret. Der 42-jährige schmächtige Chefchoreograf Thomas Joly trägt nicht von ungefähr eine Art Camouflage-Hosenanzug. Was er erzählen will?
Eine Dystopie, eine Science-Fiction.
Wir versetzen uns in eine ferne Zukunft, wie im Science-Fiction. Reisende aus dem All finden die Reste unserer Spiele wieder, um sie wie Pierre de Coubertin neu zu gründen. Wir müssen an unsere Zukunft glauben, jetzt politische und ökologische Entscheidungen treffen für alles, was bedroht ist. Es wird eine Party in diesem Bewusstsein.
Une fête en conscience.
Seine dionysische Festszene bei der Eröffnung wurde jedoch eher als Verunglimpfung des Abendmahls kritisiert. Thomas Joly reagiert.
Vous ne trouverez jamais chez moi.
Ich will in meiner Arbeit und persönlich niemals herabwürdigen oder mich mokieren. Die Eröffnung sollte versöhnen und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bekräftigen. Wir wollten einen Moment der Einheit. Wir haben Frieden miteinander gemacht und erlebt. Gemeinsam können wir mit all unseren Differenzen schöne, bewegende Dinge schaffen. Nutzt man diesen Moment, um Spaltung und Hass zu schüren, ist das sehr schade.
Alors, ce serait très dommage.
An diesem Probenabend schaut unter dem Beifall der Künstler der Chef des Organisationskomitees Tony Estanguet vorbei.
La dernière impression, elle est aussi importante.
Wir wissen, auch der letzte Eindruck ist entscheidend. Die Athleten werden die Abschlusszeremonie sehr intensiv erleben. Sie findet ja im Stade de France statt, eine Wettkampfstätte. Deshalb probt ihr an einem Ort mit ähnlichen Dimensionen.
Dans le Stade de France pour les artistes.
In einem riesigen Rund sind übermannsgroße grüne Planen gespannt. Holzstützen halten sie, gesichert mit Sandsäcken. Thomas Joly.
Je pense qu'il est très beau dans le Stade de France.
Dieses Oval des Stade de France, Shakespeare würde es ein O nennen, ist nicht nur für den Sport schön. Ein starkes Symbol, sich im Kreis zu versammeln um ein gemeinsames Ziel. Das ist emotional und inklusiv. Alle sind in derselben Raum-Zeitsphäre.
Tous inclus und dans le même espace-temps.
Auch die Künstler. Mit dabei Parcours-Vize-Weltmeister Joan Tonnoir.
Le but aussi, c'est de mettre nos performances.
Unser Können stellen wir in den Dienst der hier erzählten Geschichte. Wir sind Zirkuskünstler, urbane Akrobaten, Tänzer, Breaker. Bestimmt guckt 1 Milliarde Menschen zu. Da wollen wir Perfektion abliefern.
Présenter quelque chose de parfait.
2,5 Stunden wird die Zeremonie dauern, 40 Minuten davon die Geschichte mit den wiederaufgerichteten 5 Ringen. Der nächste Gastgeber Los Angeles will Hollywood-Star Tom Cruise schicken, der als Blockbuster-Pilot Ehrenmitglied in der Flugstaffel Patrouille de France ist. Thomas Joly hat an all dem fast 2 Jahre gearbeitet und sagt nun:
La première, c'est la première. On est toujours prêt pour la première.
Premiere ist Premiere, da sind wir immer bereit.
Es war ein denkwürdiger Tag gestern bei den Olympischen Spielen in Paris bei der Leichtathletik etwa. Das Ganze verfolgt hat natürlich auch unser ARD-Olympia-Experte Frank Busemann, selbst ehemaliger Zehnkämpfer und Silbermedaillengewinner von Atlanta 96. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie sehr hast du mit Malaika Mihambo mitgelitten, der deutschen Weitspringerin, die die große Goldfavoritin war und am Ende Silber holte. Sie selbst hatte ja große Tränen in den Augen, ne?
Oh ja, aber sie hat nicht Tränen in den Augen gehabt, weil sie enttäuscht war. Das war eine großartige Leistung, die Silbermedaille zu gewinnen. Sie hat keine Luft mehr bekommen. Die Corona-Infektion, die Nachwehen hat sie deutlich gespürt und das war echt, das tat mir in der Seele weh. Also diese großartige Sportlerin so am Boden zu sehen, weil sie eben gesundheitliche Probleme hatte.
Weiß man denn inzwischen, wie es ihr geht?
Das ist Spekulation. Also ich habe jetzt keine Informationen mehr haben können, aber ich hoffe, es ist alles gut gegangen. Also diese sportliche Leistung bedarf natürlich einer großen Kraftanstrengung. Die Lunge war dafür nicht ausgelegt. Als sie zu den Olympischen Spielen war, hatte sie eine Gasaustauschkapazität, heißt das immer, von 70%. Das ist für Spitzenleistungen zu wenig. Und dann so ein harter Weitsprungwettkampf, da denkt man, ja, die springt ja nur so ein bisschen. Nee, das ist schon hochgradig anstrengend. Und ich hoffe, es geht ihr wieder gut. Der Hustenstiller wurde abgesetzt im Vorfeld der Spiele aufgrund dieser Corona-Infektion, die sie ausgestanden hat. Aber die Nachwehen sind halt deutlich spürbar.
Ja, und jetzt am Sonntag schon geht Olympia in Paris zu Ende. Vielleicht können wir ja so eine erste vorläufige Bilanz schon mal ziehen. Die Stimmung bei den Leichtathleten war ja wirklich überragend. Das Stade de France auch vormittags schon ausverkauft. Ja. Warum haben die deutschen Athleten davon mit Blick auf die Medaillen zumindest nicht so richtig profitieren können?
Ja, das ist das neue Normal. Wir müssen immer gucken, haben die Athletinnen und Athleten ihre persönlichen Leistungsziele oder Korridore erreicht, und das haben ganz viele. Und wenn das nicht mehr für die Plätze 1, 2, 3 liegt, dann können wir den Athleten keinen Vorwurf machen. Dann müssen wir gucken, so wie funktioniert die deutsche Sportförderung und sehen, ob wir da irgendwelche Stellschrauben drehen können, dass wir auch nicht nächstes Jahr, so schnell geht das nicht, in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, das sieht man immer, wenn Städte olympische Spiele bekommen, dass die Nationen dann 7 Jahre lang Zeit haben, Athleten aufzubauen, und das funktioniert. Und dieses Geld, das muss dann vorhanden sein, das muss in die Hand genommen werden und dann müssen wir diesen Weg zusammen beschreiten.
Stichwort Sportförderung, was sollte sich da konkret ändern?
Ja, Sport muss wieder eine Wertigkeit haben, Sport muss in der Schule einen wichtigen Bestandteil haben, die Schule muss an Vereine übergeben, Kooperationen müssen da sein, das ist jetzt natürlich alles, sind so kleine Sachen. Dann im Hochleistungssport müssen Sicherheiten geschaffen werden, dass Athleten eben langfristig begleitet, gefördert werden, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der Körper auf Hochleistung getrimmt werden kann in Form von Physiotherapie, von Trainingsmöglichkeiten, von guten Möglichkeiten, die Leute da wirklich auch zu begleiten und zu fördern und zu fordern.
Ja, und dann gibt es einen, der dir wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, so wie uns allen, Leon Neugebauer. Was dürfen wir von ihm in den nächsten Jahren noch erwarten?
Oh lala, ja. Der hat ja mit einem vermeintlich mittelmäßigen Zehnkampf hat er die Silbermedaille gewonnen. Und wenn man das so ein bisschen hochrechnet, dann weiß man, okay, die nächsten 6 Goldmedaillen gehen nur über Leo Neugebauer. Aber das zeigt der Zehnkampf eben auch. Es ist immer wieder, startet man bei Null. Es gibt immer wieder Überraschungen. Aber vom Potenzial her ist Leo Neugebauer, ja, der King. So, und das hoffen wir, dass er in Zukunft genau da weitermacht, wo er jetzt aufgehört hat. Also mit einem großen, begeisterten Zehnkampf, tollem Sport. Und als Persönlichkeit ist er ja auch Wahnsinn.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Zu den Olympischen Spielen, auf die wir heute schon mal zurückblicken, gehören nicht nur Triumphe und Tränen, der Rührung oder des Ärgers. Nein, es gibt leider auch eine sehr unschöne Seite des Leistungssports, das Doping. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Hajo Seppelt aus der Doping-Redaktion der ARD gesprochen. Er hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen intensiv recherchiert zum Doping im chinesischen Schwimmteam. Und ich habe ihn gebeten, uns noch mal kurz zu erzählen, was da genau passiert ist.
Also Anfang 2021 sind 23 chinesische Schwimmer, Schwimmerinnen positiv getestet worden auf ein Herzmedikament, das verboten ist im Sport. Angeblich sei ein solches Medikament verschreibungspflichtig in China in einer Hotelküche, wo die Athleten angeblich genächtigt haben sollen, was inzwischen auch nicht mehr sicher ist. Dann hätten die alle geschlafen im Hotel und dann hätten sie in diesem Restaurant des Hotels gegessen. Dort sei ein Herzmittel dann plötzlich im Essen gewesen, das eben angeblich in einen Suppentopf in dieser Küche gefallen sei, von dort aus auf die Teller und dann in die Mägen der Athleten. Diese Räuberpistole hat eigentlich niemand weltweit geglaubt. Es kam auch nie raus, jahrelang bis zu unserem Film im April diesen Jahres in der ARD. Und seitdem ist das ein Riesenskandal, weil nicht nur die chinesische Anti-Doping-Agentur offensichtlich das Ganze verheimlicht hat und den Fall stillschweigend zu den Akten legte, sondern weil auch die Welt-Anti-Doping-Agentur das unterstützt hat und keine Untersuchungen in China aufgenommen hat.
Doping ist ja nicht nur in China ein großes Thema, auch europäische Teams können ihre Hände nicht in Unschuld waschen, da wäre zum Beispiel Spanien. Warum wird gerade dort seit Jahrzehnten zu wenig gegen Doping getan?
Tja, das ist ein Systemproblem, das es ja nicht nur in Spanien gibt, sondern in jedem Land der Welt, in autokratisch geführten Systemen wie China oder wie Russland oder wie einst in der DDR, kann man das ja alles noch von oben regeln und steuern. In westlichen Demokratien, dazu zählt auch Spanien, ist das ein bisschen schwieriger, aber da wird halt einfach weggeguckt. Da wird einfach stillschweigend Doping geduldet oder gar gefördert. Und das war vor einigen Jahrzehnten der Fall, als in Spanien der berühmte Doping-Doktor Fuentes, der später auch Jan Ullrich gedopt hat, als der offensichtlich undercover im Einsatz war, um spanische Athleten auf die Olympischen Spiele in Barcelona vorzubereiten mit Doping. Das konnten wir belegen durch versteckte Kameraaufnahmen, in denen sich Fuentes um Kopf und Kragen geredet hat. Spanien also ein Land, aber es gibt auch andere Länder. Wir wissen, dass auch in Deutschland wir keine reine Weste haben, das muss man so sagen. Allerdings sind die Voraussetzungen zu manipulieren in Deutschland halt andere, weil es eine viel größere öffentliche Wahrnehmung des Themas gibt, die Angst vor sozialer Ächtung damit verbunden ist und weil tatsächlich, auch wenn bei weitem nicht perfekt, das Kontrollsystem in Deutschland besser ist als in so manchen anderen Ländern.
Sie haben ja vorhin schon die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA erwähnt, deren Aufgabe es ja ist, gegen Wachstumshormone, Testosteron, Anabolika und Co. im Sport vorzugehen. Woran hapert es denn bei der WADA?
Die Welt-Anti-Doping-Agentur ist eine globale Aufsichtsbehörde im Kampf gegen Doping. Sie machen gar nicht die Dopingkontrollen selbst, aber sie sind, wenn man so möchte, die politische Dachorganisation. Und die wird zur Hälfte vom Internationalen Olympischen Komitee finanziert, zur anderen Hälfte von Regierungen weltweit. Der Einfluss des IOC als Gründer der WADA ist enorm, das muss man wissen. Und die Verflechtungen von der WADA, beispielsweise in bestimmte Global Player des Sports wie Russland und China, haben nach meinem Eindruck dazu geführt, dass man manchmal mit einem Auge weggeschaut hat. Das war zu Anfang des Russenskandals so, den die ARD ja auch 2014 aufgedeckt hat. Das war jetzt bei der China-Sache so, dass man sich schon fragen musste, warum werden große Länder womöglich anders oder lascher sanktioniert, als das bei kleineren Fischen der Fall ist. Diese Frage kann man stellen. Und wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, dann sieht man zum Beispiel, dass auf bestimmte harte Substanzen, wie etwa Erythropoetin, EPO, für Blutdoping oder Wachstumshormon, gar nicht so häufig getestet wird. Die Öffentlichkeit denkt immer, ein Dopingtest ist wie ein Alkoholtest. Wenn man getestet wird, dann wird auf alle Substanzen gesucht. Also quasi wie beim Alkoholtest immer auf alle Sorten von Alkohol. Aber beim Doping ist es so, dass dann manche Substanzen nur in einer von 10 Proben nachgewiesen werden können, weil sonst einfach nicht danach geschaut wird. Das heißt, der Öffentlichkeit wird ein X für ein U vorgemacht. Wenn es heißt, es gibt keine positiven Tests, heißt das nur, dass man in diesen unzureichenden Tests eben nichts gefunden hat. Die Wahrheit ist, man hat gar nicht gesucht.
Sie haben eben gesagt, das Internationale Olympische Komitee habe sehr, sehr großen Einfluss auf die Anti-Doping-Agentur WADA. Das heißt dann also, wenn in der WADA die Aufgaben nicht ordnungsgemäß erledigt werden, dann hat auch das IOC einen Anteil daran? Haben die kein Interesse daran, gegen Doping vorzugehen?
Ich würde es mal so formulieren. Niemand hat ein Interesse daran im Weltsport, dass zu viel über Doping geredet wird. Das ist geschäftsschädigend. Ist Doping geheim betrieben oder wird es geheim betrieben und führt damit auch zur Leistungsverbesserung, ist das für den Sport attraktiv, solange es keine Nebenwirkungen gesundheitlicher Art für Sportler gibt und die nicht offenkundig werden, redet keiner drüber, weil das Problem ist ja bei der Vermarktung des Spitzensports immer, dass jeder davon profitiert, wenn es herausragenden Sport gibt und über Doping nicht geredet wird. Der Athlet, der Verband, der Sponsor, der Fernsehanbieter, alle haben etwas davon, weil man damit Sport auf erhebliche Art und Weise gut in finanziellen Gewinn umsetzen kann. Sobald aber über Doping gesprochen wird, ist das kontraproduktiv, weil dann der Athlet seine Medaille, seine Siegprämie verliert, der Manager von ihm seinen Anteil an Provisionen, der Sponsor vielleicht aussteigt, die Einschaltquoten sinken. Deswegen, welches Interesse soll, wenn man das so betrachtet, der internationale Sport haben, effektiv Doping zu bekämpfen? Nein, es geht in erster Linie darum, dass man nicht so viel über Doping redet. Das ist geschäftsschädigend.
Können Sie, Herr Seppel, sich eigentlich noch freuen über Rekorde, über sportliche Bestleistungen oder schießt Ihnen dann sofort der Dopingverdacht durch den Kopf?
Allein die Frage ist schon interessant, ob ich mich noch freue. Das würde ja bedeuten, ich hätte mich früher gefreut. Wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt inzwischen fast 40 Jahre in der ARD unterwegs. Ich mache seit vielen Jahren Berichterstattung über Doping. Ich war mal Sportreporter, klassischer. Ich habe Schwimmen übertragen in der ARD. Das könnte ich heute nicht mehr. Ich weiß einfach zu viel. Früher war ich auch schon distanziert zu so manchen Dingen im Sport. Und heute, muss ich zugeben, fällt es mir unglaublich schwer, unvoreingenommen Wettkämpfe mir anzuschauen, weil dafür habe ich einfach viel zu viel mitbekommen.
In den vergangenen Wochen während dieser Olympischen Sommerspiele in Paris konnte man den Eindruck haben, ganz Paris ist ein Stadion. Ganz Paris? Nein. Lassen Sie sich jetzt mal folgenden Ort in der Olympiastadt Paris beschreiben. Auf dem Tresen locken die Brezel, daneben wartet ein Kölschtablett darauf, mit frisch gezapften Gläsern bestückt zu werden. Auf der Speisekarte, die daneben liegt, stehen Leckereien wie Schnitzel, Spätzle, Apfelstrudel und nicht zu vergessen Currywurst. Und zu trinken gibt's klar jede Menge deutsches Bier vom Fass. Das ist das Imperium von Niklas Riem. Er betreibt in Paris zwei kleine Gaststätten mit deutschen Spezialitäten, den Kiez-Biergarten am Montmartre und Kiez-Kanal im 19. Arrondissement ganz im Nordosten der Stadt. Mit ihm habe ich vor der Sendung über seine Sicht auf die Olympischen Spiele gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie denn die Olympiawochen bislang für ihn gelaufen sind.
Einladen hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Wert gehabt jetzt von den Olympia. Das ist der am Kanal, wo es halt eine allgemeine Touri-Location ist, wo es dann die größte Fanzone nicht weit im Parc de la Villette gibt, wo dann einmal der Club de France ist mit den Franzosen, die Kanadier, die Mexikaner, die Kolumbianer, die Slowaken und so weiter und so fort, wo es dann die olympischen Spaziergänger, Touristen gibt, die bei uns am Kanal vorbeikommen. Sind dann aber doch mehr Franzosen, die dann bei uns sind und jetzt nicht unbedingt die internationalen Gäste. Haben dann aber auch einen Fernseher aufgebaut und haben dann so, vor allem zu den französischen Events, vor allem jetzt beim Léon Marchand oder sowas, ist es eine sehr schöne Stimmung gewesen bei uns im Biergarten, wo wir dann später abends den Fernseher draußen stehen hatten und wir die Goldmedaille vom französischen Superstar von den Spielen gefeiert haben. Und der andere Laden ist mehr in einer typischen Pariser Gegend, wo jetzt keine olympischen Sportstätten oder ähnliches in der Nähe sind. Und dementsprechend dann doch sehr ruhig. Man hat halt auf jeden Fall Mehrwert in der Stadt mit Olympia, aber es sind auf jeden Fall mehr Pariser aus der Stadt geflüchtet wegen dem ganzen Trarara. Also auch die Standardtouristen, die jetzt nicht gekommen sind wegen Olympia, die nicht da sind. Ne?
Die halbe Stadt Paris ist ja wegen der Olympischen Spiele immer wieder gesperrt worden, wenn mal wieder irgendwo gerannt, gewalkt oder Fahrrad gefahren wurde. Ist denn der Lieferwagen mit den Würsten und den Bierfässern überhaupt durchgekommen bis zu Ihren Gaststätten?
Ich habe vor Olympia meine Paletten reingeholt, damit ich während Olympia jetzt keine Ware brauchte und dementsprechend haben wir da keine Probleme gehabt.
Vor den Spielen haben sich ja viele Menschen in Paris unwohl gefühlt mit dieser Großveranstaltung Olympia. Aber wie war das, als die Spiele dann begonnen hatten? Haben Sie den Eindruck, dass dann der Olympia-Funke doch noch übergesprungen ist, dass das Olympia-Fieber die Leute gepackt hat?
Ja, definitiv. Also alleine schon die Eröffnungsfeier, die halt auch mit großem Trara angesagt wurde, ist dann auch wirklich gelungen gewesen. Und der Großteil der Pariser, also eigentlich jeden, den ich kenne, hat auch wirklich gesagt, Hut ab. Die Feier am Sonntag soll dann ja auch nochmal ganz groß werden, wo ich davon ausgehe, dass das dann auch keine leeren Versprechungen sein werden. Und jetzt in der Stadt, ich habe es selber mitbekommen beim Fahrradrennen, habe mich jetzt aber nicht gestört, weil ich selber fahrradaffin bin. Und ist dann aber auch eine Riesenstimmung an Montmartre fürs Fahrradrennen gewesen, wo ich dann ein paar Bekannte habe, die auch schon mal bei der Tour de France Alpes dabei gewesen sind, die dann gesagt haben, die Auffahrt Rue Le Pic zum Sacré-Cœur, die Stimmung ist auch wirklich mit Alpes vergleichbar. Die Belgier, die da ihre Laola-Wellen angestimmt haben, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stimmung gewesen.
Frankreich war ja in den letzten Monaten eher wegen politischer Querelen in den Schlagzeilen. Hat Olympia dem Land geholfen, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen und sich selbst von einer ganz anderen Seite kennenzulernen, nämlich von einer kreativen, vielfältigen, einer sowohl traditionsbewussten als auch fortschrittlichen Seite? Welchen Eindruck haben Sie?
Ja, definitiv. Also das wurde auf jeden Fall gezeigt, dass es politisch im Endeffekt ja auch wie in Deutschland nicht unbedingt so läuft, wie man es sich wünschen könnte, mit gewissen Parteien, die da immer mehr Prozente leider bekommen. was dann natürlich jetzt auch sehr schön provoziert wurde, aber die neue Gesellschaft von heute bei der Eröffnungsfeier da auch präsentiert wurde, wo sich die ganze Welt gefreut hat, bis auf den Jordan und die Marine von der Front National. Aber da freut man sich auch dann schon fast drüber, dass die sich über sowas echauffieren, aber im Endeffekt diese Show dazu geführt haben, dass wir in Frankreich, in Paris in den nächsten Jahren immer mehr weltoffene Leute begrüßen werden können.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.